Jesus, wir sagen, du bist würdig, Herr. Du bist würdig, Herr, dass du angebetet wirst in dieser Stadt, Tag und Nacht. Danke, dass du uns gerufen hast, vor dir zu stehen und dass du wirklich die Lücken schließt, Herr, dass wir dich anbeten, jede Nacht, jeden Tag, jeden Wochentag. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Marc, ich bin Teil vom Leitungsteam in der Kreativen. Und weil unser Pastor Christoph mit Familie noch in Südafrika unterwegs ist, habe ich die Ehre, heute zu euch zu reden. Und ich freue mich, hier zu sein. Ein Thema, was mich sehr bewegt, ist das Wort Gottes. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel mit. Das ist die Grundlage und ich möchte mit euch zusammen einiges zusammen einfach aus der Bibel betrachten, weil das eine Grundlage ist. Schauen, dass das geht. Wir leben in einer, wie ihr sicher festgestellt habt, eine sehr komplexe Welt. Die Welt um uns wird gefühlt immer komplizierter, wird immer komplexer. Das Leben an sich ist schon sehr kompliziert, gerade wenn du in einer großen Stadt bist, in einer Großstadt wie Berlin, Beruf, Familie, Kinder, Studium, wo auch immer du bist, das ist wirklich komplex. Dann gibt es die Gesundheit, da gibt es nicht wenige Sachen, die über die Gesundheit gesprochen werden, die neu erforscht werden, sehr komplex, oder auch Business und Finanzen. Und im Moment ist es so, dass es ganz, ganz viel Beratung gibt. Es gibt Consultants, die haben Hochkonjunktur. Es gibt Berater, die haben Hochkonjunktur. Es gibt Leute, die beraten dich, wie du eine Selbstständigkeit aufbaust, wie du ein Business aufbauen kannst. Es gibt Leute, die geben dir Tipps, wie du gesund leben kannst, welche Sportart gesund ist und was du tun sollst, was du essen sollst, was du nicht essen sollst. Und auch religiöse Leiter, würde ich sagen, haben Hochkonjunktur. Es gibt Gurus, immer mehr. Es ist sehr komplex und man weiß fast nicht, was soll man glauben. Oder was soll man nicht glauben? Ich selber bin nebst meinem, wo mein Herz schlägt, wo ich in der Gemeinde dienen darf, jetzt 50%, bin ich auch noch in der Businesswelt tätig, als Consultant. Und ich hatte letzte Woche ein Training, wo ich eine Schulung gegeben habe, wo Leute zu mir gekommen sind, die so eine Maschine, wie ihr seht, ansteuern wollen. Und ich sollte denen beibringen, wie man das macht. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das nicht unbedingt einfach ist, das ist sehr komplex. Und wir haben so eine Schulungsdokumentation, so ein Handout habe ich den Leuten gegeben, es hat etwa 500 A4 Seiten. Das haben wir eine Woche durchgenommen, das ist nicht wenig. Also by the way, jetzt wisst ihr auch, was ich in meinem Job mache, das ist mein Job. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt so vieles in dieser Welt, was sehr komplex ist, wo man einfach Hilfe braucht, wo man selber das nicht weiß. Und wie gesagt, 500 Seiten, um sowas zu machen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben. Jemand ist vielleicht ein Mathematiker oder ein Chemiker, der kann auch wieder über das lernen. Das ist sehr komplex, unsere Welt. Und interessant, wir lesen im 2. Timotheus Kapitel 3, über die letzte Zeit. Paulus schreibt dem Timotheus, das war ein junger Mann, der auch Leitung in der Gemeinde übernommen hat, der Gott gedient hat, und Paulus schreibt zu ihm über die letzte Zeit, über die letzten Tage sozusagen, über das Ende. Und ich glaube, das ist eine Zeit, in der wir uns befinden, eine Zeit, wo Paulus schreibt, dass es schlimme Zeiten sein werden, weil die Menschen werden sich selbst lieben. Es geht mal also um ich. Also die Menschen sind selbstsüchtig, sie werden selbstsüchtig sein, geldgierig, mit Geld erreicht man alles, sie werden geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer. Also das ist das, was man eigentlich sieht, jemand steht auf und sagt, ich bin es, ich weiß, wie es geht, ich bin. Und eigentlich ist es so, dass diese Leute, sage ich mal, eigentlich auch nur was verkaufen wollen. Die sagen zwar, ich habe was Gutes für dich, Oliver, ich kann dich beraten, aber eigentlich will ich dein Geld sozusagen. Also nicht alle, aber viele sind so. Und Paulus schreibt davon und dann schreibt er in Vers 7, dass diese Menschen oder es viele Menschen gibt, die immer zu lernen, immer was Neues, immer zu lernen, lernen, lernen und doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen oder kommen können. Und es muss einen zu denken geben. Man lernt und lernt und kommt nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Das Leben ist komplex und wir brauchen, glaube ich, in dieser Zeit eine verlässliche Richtschnur. Wir brauchen in dieser Zeit 2017 brauchen wir etwas, auf das wir bauen können, auf das wir uns fest abstellen können, was stabil ist. Und es gab in der Zeit jemand, einen Experten, sage ich mal, dem es nicht um eigenen Profit ging. Es gab einen Menschen, der sein eigenes Leben eingesetzt hat, der alles eingesetzt hat, was er hatte, der sich selber dahin gegeben hat, der sich selber eingesetzt hat, um uns eine Botschaft zu überbringen. Also er war im Prinzip selber die Botschaft. Er hat das, was er war, alles hingegeben, um wirklich die Botschaft zu bringen. Stellt euch das vor, jemand, angenommen, ich habe eine revolutionäre Nachricht. Ich hätte jetzt eine revolutionäre Nachricht für die Leute in Nordkorea zum Beispiel. Ich kann das denen gar nicht überbringen, weil ich kann da eigentlich nicht hingehen. Wenn ich da hingehe und denen eine revolutionäre Botschaft bringen will, dann ist es ein sehr hohes Risiko. Kann sein, dass ich in ein Arbeitslager komme. Aber es gab jemand, und das war Jesus, der hat sein Leben eingesetzt. Er hat alles, was er bei Gott hatte, hinter sich gelassen. Er kam auf diese Welt als ein Nobody sozusagen. Nackt ist er geboren, als kleines Kind, lag in einer Krippe, im Stall, kein Hotel, sondern in einer Krippe. Und er hat wirklich mit allem, was er war, sich hingegeben, um uns eine Botschaft zu bringen, nämlich den Weg zum Vater, den Weg zum Leben. Und bezeichnenderweise spricht Jesus von sich selber in Johannes Kapitel 14, Vers 6 und er sagt, ich bin der Weg. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Richtschnur, wir brauchen etwas, was uns Klarheit gibt. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Er behauptet von sich, er ist der Weg. Das ist schon mal eine gute Aussage. Es gibt viele Wege, es gibt viele Möglichkeiten. Jesus sagt, ich bin der Weg oder ich bin der Weg. Nur ist die Frage, es gibt auch andere Leute, die sagen, ich bin der Weg. Es gibt viele, die sagen, das ist der richtige Weg oder das. Also Jesus sagt es auch. Aber Jesus hat nicht irgendwie aus Profitgier gemacht, sondern er hat sein Leben investiert. Und es ist schon mal ein guter Hinweis, sage ich mal, dass es ihm wirklich nicht um sich selber ging, sondern um uns. Wir haben das heute auch gehört von diesen Steinen. Oder wir haben es gehört von Dunja, glaube ich. Dass Gott liebt es, mit uns zusammen zu sein. Er liebt unseren Lobpreis. Er freut sich über uns. Jesus sagt auch, ich bin die Wahrheit. Also er sagt, ich bin der Weg. Aber es gibt viele, die sagen, ich bin der Weg. Aber Jesus sagt auch, ich bin die Wahrheit. Also ich bin der wahre Weg sozusagen. Ich bin die Wahrheit. Das ist schon mal ein Punkt mehr. Ich bin die Wahrheit. Wenn du fragst, ja, was ist denn die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das ist auch eine krasse Aussage, aber er sagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus ist glaubwürdig. Er hat es bewiesen. Er ist glaubwürdig. Das, was er gesagt hat, hat er auch gelebt, hat er auch getan. Er hat es bewiesen. Und er sagt, ich bin das Leben. Das ist keine Abzocke. Es geht ihm nicht darum, dass er irgendwie einen Profit rausschlägt, dass wir ihm nachfolgen. Sondern es geht darum, er hat alles gegeben, damit wir mit ihm sein können. Es geht nicht darum, dass er einen Profit rausschlägt. Das ist keine Abzocke, sondern es geht um das Geschenk des Lebens. Er will uns beschenken mit dem Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und schlussendlich, sage ich mal, landet es auf dem Punkt, wo jeder sich entscheiden muss, glaube ich das? Nehme ich ihm das ab, dass er der Weg ist und die Wahrheit und das Leben? Oder denke ich, naja, das ist auch so einer wie viele. Wie viele andere, die sagen, ich habe die Weisheit, ich habe die Wahrheit. Aber wir können uns entscheiden, glauben wir das? Glauben wir es nicht? Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber ich möchte zu bedenken geben, Jesus hat nicht nur geredet, sondern er hat auch Dinge vorgelebt. Und wenn wir das betrachten wollen und überlegen wollen, ob ich ihm das abnehme, dann beachtet das, dass er wirklich sein Leben gegeben hat, dass er das vorgelebt hat. Also ich würde dafür plädieren, Jesus zu glauben. Er ist glaubwürdig. Amen. Seid ihr noch da? Okay. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und ich bin das Leben, möchte ich weiter dazu kommen. Jesus ist jetzt im Himmel, wie wir wissen. Er ist aufgefahren zu Gott, er lebt. Aber Jesus ist auch das Wort Gottes. Das heißt, im Johannes 1, Kapitel 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann lesen wir weiter und dann heißt es, er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an. Also es geht um Jesus. Jesus sagt, ich bin das Wort. Ich bin, sag ich mal, die Verkörperung von dem, was Gottes Wort ist, was Gottes Absicht ist. Ich bin das Wort. Das klingt etwas für unsere Ohren komisch. Jemand, der lebt, ein Mensch oder Gott, soll ein Wort sein, das müsst ihr mit dem Herzen verstehen erstmal. Ich bin das Wort. Also Jesus sagt, ich tue nicht nur was, mit anderen Worten, sondern das, was ich tue, das bin ich auch. Oder das, was ich bin, das tue ich. Das ist vollkommene Übereinstimmung. Ich bin das Wort. Ich bin das, was Gott sagt, das lebe ich auch. Das bin ich auch. Ich bin das Wort. Und mit anderen Worten, ich bin die Richtschnur. Eben, was wir gelesen haben aus Johannes. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und der Psalm 119, das ist ein ganz starker Psalm, das ist der längste Psalm in der Bibel übrigens. Der Psalm 119, der spricht über dieses Wort, der spricht über das Gesetz Gottes. Und das Gesetz, damals, als der Psalm geschrieben wurde, gab es noch nicht die volle Bibel, wie wir sie heute haben. Es gab noch nicht das Alte und Neue Testament, es gab nur eben das Gesetz, den Tenach. Und deswegen, ich freue mich über dein Wort, ich freue mich über das Gesetz. Also das heißt für uns, ich freue mich über dein ganzes Wort. Ich freue mich darüber, wie einer der große Beute findet. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln ihr zu Hause habt. Ich habe mehr als nur die. Ich habe ein ganzes Regal voller Bibeln und ich muss ehrlich sagen, ich lese nicht jeden Tag in jeder Ausgabe. Und es gab auch schon Tage, wo ich die Bibel nicht aufgeschlagen habe, wo ich zum Beispiel nur auf dem Handy kurz, wenn ich unterwegs war, in der App was gelesen habe. Aber es gibt Menschen, für die bedeutet es alles, eine Bibel zu haben. Und es gibt Menschen, das ist quasi eine Todesstrafe. Die haben quasi, müssen mit der Todesstrafe rechnen, wenn sie eine Bibel besitzen und erwischt werden. In Nordkorea ist es so, dass Kinder im Kindergarten, die kommen ganz früh in den Kindergarten, dass die gefragt werden, ob die Eltern zu Hause ein schwarzes Buch haben. Und wenn die Kinder sagen ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Eltern ins Arbeitslager kommen, weil das schwarze Buch sehr wahrscheinlich die Bibel sein könnte. Also das kostet viel, eine Bibel zu haben. Und bei uns kostet es manchmal zu wenig fast. Also ich verstehe das richtig. Im Sinne von, ach ja, ich hab 10 Bibeln zu Hause. Ja, ich habe auch ein paar welche. Aber was bedeutet die Bibel? Es geht nicht um, ob ich jetzt ein Ledereinband habe. Es geht nicht darum, ob ich einen schönen Einband habe. Sondern es geht auch nicht darum, ob es in Großschrift ist oder in Kleinschrift, ob die Worte Jesu in Rot gedruckt sind. Es geht auch nicht so sehr um die Übersetzung. Es geht noch nicht mal so sehr um die Buchstaben, die da drin stehen. Sondern es geht darum, dass da ein Schatz versteckt ist, den wir irgendwie entdecken müssen oder entdecken wollen. Der Psalm sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Aber wieso? Wieso? Wir lesen im Hebräerbrief, im Kapitel 6, lesen wir etwas davon, das ist auch ein bisschen, man vermutet, Paulus hat den Hebräerbrief geschrieben, ist aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall klingt es so kompliziert, wie Paulus immer schreibt. Deswegen könnte es von Paulus sein. Da steht drin im Vers 17, ich versuche das so ein bisschen zu extrahieren, da steht drin, dass Gott uns eine Zusage geben wollte. Gott wollte uns ein Versprechen geben und weil es niemand Größeres gibt als Gott selbst, hat er bei sich selbst geschworen. Also Menschen, wenn die was, wenn die irgendwo eingesetzt werden als Politiker, dann legen die einen Eid ab. Und Gott selbst kann aber nicht bei jemand Höherem schwören, also hat er bei sich selbst geschwört, weil er der Größte ist, weil er der absolut Größte ist, der es gibt. Also es gibt niemand Größeres und Höheres als er. Und er hat aber geschworen bei sich selber. Warum? Er hat sich mit einem Eid verbürgt, weil Vers 18, nee, Vers 17 steht es schon, weil er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist. Also es klingt etwas kompliziert. Er wollte den Erben der Verheißung, das heißt diejenigen, die von Gott eine Botschaft bekommen, die Empfänger von seiner Botschaft, also die Erben, das sind wir. Gott hat uns etwas gegeben, hat uns etwas vererbt. Er wollte, dass wir sicher sein können, dass er nicht lügt. Und deswegen hat er bei sich selbst geschworen. Er hat einen Eid abgelegt. Warum? Damit wir sicher sein können. Nur deswegen. Für sich selber braucht er es nicht machen. Gott hat für sich selber einen Eid abgelegt, damit wir zwei unabänderliche Handlungen haben. Weil Gott kann nicht lügen. Also erstens, wenn Gott uns etwas verspricht, wissen wir, er kann nicht lügen. Und wenn er dazu noch einen Eid ablegt, haben wir zwei ganz starke Tatsachen. Und diese zwei Tatsachen sind dazu da, Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Also das heißt, mit anderen Worten, Gott hat uns Zusagen gegeben, sein Wort. Und er hat bei sich selber geschworen, damit wir eine Hoffnung haben und einen Anker für unser Leben. Und das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, in dieser Welt, die so kompliziert ist, wo es so viele Meinungen gibt, wo es so viele Aussagen gibt, eine, die gegen die andere geht und. In dieser Welt brauchen wir etwas, worauf wir unser Fundament bauen können. Wir brauchen etwas, wo wir sagen können, ja, das steht fest. Daran halte ich fest. Und Gott sagt, mein Wort ist so etwas. Mein Wort ist etwas, eine Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit für viele, die haben keine Hoffnung, und ein Anker. Und ein Anker ist etwas, was fest ist, was festhält im Sturm. Und das ist eigentlich das, was Gott uns geben will. Er will uns Sicherheit geben. Wer möchte Sicherheit haben im Leben? Ich denke, die meisten oder alle. Sicherheit, wo wir fest sein können, wo wir etwas haben, wo wir vertrauen können, wo wir wissen, okay, was kommt, was ist die Zukunft, wie auch immer. Ich weiß, ich bin sicher. Ich bin ja oft auch im Kindergottesdienst, da gibt es ein Lied, ich bin sicher in der Hand des Vaters, heißt das Lied. Also ich bin sicher bei Gott. Und das Wort Gottes, wie gesagt, Gott hat uns sein Wort gegeben und hat gesagt, das ist die Wahrheit, hat dafür noch einen Eid abgelegt. Und ich möchte mit uns mal schauen, was sind Eigenschaften eigentlich vom Wort Gottes, von der Bibel, was sind Eigenschaften? Wir lesen in Hebräer 4, Vers 12, dass das Wort Gottes lebendig ist und dass es wirksam ist. Das Wort Gottes wirkt. Das Wort Gottes wirkt. Wie wirkt das Wort Gottes? Wie wirkt die Bibel? Nicht, indem ich es unter mein Kopfkissen lege, auch nicht, indem ich die Bibel auf meinen Schreibtisch lege, noch nicht mal unbedingt, indem ich jeden Tag ein Kapitel lese. Doch, das wirkt schon, auf jeden Fall. Aber es geht noch nicht mal darum, wie viel ich lese, sondern es wirkt, indem ich mir Raum gebe für das Wort Gottes. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Epheser 6, diese ganz bekannte Stelle, wo es um die Waffenrüstung geht, die kennt ihr bestimmt alle, spricht davon, dass das Wort Gottes eine Waffe ist. Also das Wort Gottes ist das Schwert. Und was macht man mit einem Schwert? Kämpfen, ganz genau. Mit einem Schwert kämpfe ich, mit einem Schwert kann ich Feinde vertreiben. Es heißt auch, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Das bedeutet für mich, also ich verstehe das so, dass es auch bei mir in meine Richtung auch schneiden kann. Weil ich merke, da gibt es manchmal Dinge, die sind nicht ganz so, wie wenn ich die Bibel lese, die nicht ganz so sind, wie Gott es sagt, wo ich zum Beispiel ungeduldig werde, wo ich dieses und jenes, dann schneidet es auch bei mir, weil es bei mir Dinge einfach zeigt, die nicht gut sind, indem ich das Wort lese. Das Wort Gottes trägt. In Matthäus 14, 29 lesen wir von der Begebenheit, wo die Jünger an das andere Ufer fahren sollen mit einem Schiff und dann kommt ein Sturm. Und dann kommt Jesus, der Sturm beruhigt sich und dann sagt Petrus, Jesus, wenn du es bist, dann will ich zu dir kommen, dann ruf mich, dass ich zu dir komme. Wohlgemerkt, Jesus ging über das Wasser. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, komm. Und wisst ihr, was Petrus gemacht hat? Er ist aus dem Boot gestiegen und gelaufen. Wir haben ganz oft den Fokus und sagen, naja, er ist ja dann abgesoffen. Ne? Aber Petrus war in der ganzen Menschheitsgeschichte der einzige Mensch, der, steht nicht wie viele Schritte, aber der auf jeden Fall, ich sag mal, 3, 4, 5 Schritte auf dem Wasser gelaufen ist. Kein Mensch konnte das. Petrus ist zumindest, bis er gezweifelt hat, auf dem Wasser gelaufen. Ist das nicht ein Triumph? By the way, das ist das, was wir auch feiern wollen. Wenn wir Mut haben und auf Gottes Wort drauf eingehen, wenn wir Eindrücke weitergeben, das feiern wir. Und wenn man dann mal doch untergeht, wenn es dann vielleicht doch mal daneben haut, dann ist das nicht so schlimm. Wir feiern den Mut, auszusteigen aus dem Boot. Und Petrus hatte den. Petrus hatte den. Und wisst ihr, wieso Petrus auf dem Wasser laufen konnte? Warum konnte Petrus auf dem Wasser laufen? Weil er Jesus angeguckt hat, aber es ging noch was voraus. Jesus hat gesagt, komm. Das Wort komm, das ging voraus. Jesus hat gesagt, komm. Und das Wort komm hat ihn getragen. Weil wenn Gott was spricht, wenn Gott dich ruft und sagt, komm, ich rufe dich, komm, oder steig aus, mach das, geh dahin, dann hast du ein Wort. By the way, Jesus hat zu den Jungen gesagt, fahrt ans andere Ende vom See. Einmal hat er das auch, da hat er das gesagt, einmal hat er es auch gesagt, als er im Boot saß und oder lag und schlief. Er hat gesagt, fahrt ans andere Ende vom See. Was ist dann passiert? Es kam ein Sturm. Und es heißt, die Jünger haben versucht, das Wasser irgendwie zu schöpfen und irgendwie hatten sie dann Angst, obwohl sie Fischer waren und haben gedacht, wir gehen unter. Und dann heißt es, dann haben sie Jesus geweckt und er hat sie gescholten. Er hat mit ihnen geschimpft. Wieso? Er hat gesagt, ihr Kleingläubigen, wieso? Weil Jesus hat gesagt, fahrt ans andere Ende. Sie hatten ein Wort, ihr sollt ans andere Ende fahren. Solange dieser Auftrag nicht ausgeführt ist, brauchen sie eigentlich keine Angst haben, dass sie untergehen. Weil Jesus hat gesagt, fahrt ins andere Ende und Jesus weiß alles. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt und der Auftrag ist nicht erfüllt, ja, dann brauchst du eigentlich keine Angst haben, dass was dazwischen kommt. Verstehst du? Weil Jesus hat gesagt, fahrt ans andere Ende. Hätten sie sich darauf verlassen, hätten sie gesagt, Jesus hat dir gesagt, ich fahre ans andere Ende, dann hätten sie sagen können, Sturm, du hast jetzt hier nichts zu suchen, wir haben einen Auftrag, ans andere Ende zu fahren. Das nur so als Einschub. So, und Jesus hat gesagt zum Petrus, komm. Und darum konnte er kommen. Und wenn Jesus zu uns sagt, komm, dann können wir auch kommen. Okay? Dann können wir übers Wasser gehen oder was auch immer, über die Umstände gehen, durch Situationen hindurch, wenn Jesus zu uns spricht. Aber die Bedingung ist, ich muss hören. Ich muss diesen Ruf hören. Ich muss wissen, dass es Jesus ist, der komm gesagt hat und nicht meine eigene Fantasie. Okay? Das Wort trägt und es ist ewig. Wir lesen das in Matthäus 5, Vers 18. Jesus hat gesagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also das, was hier drin steht, wird nicht vergehen. Es wird nicht vergehen, bis Himmel und Erde vergangen sind. Himmel und Erde sind nicht vergangen, sie sind immer noch da. Und deswegen auch das, was hier drin steht, es vergeht nicht. Das, was Gott gesagt hat, vergeht nicht. Das sind Eigenschaften von Gottes Wort, die sind kraftvoll, die sind mächtig, die sind kraftvoll. Und ich möchte jetzt eine kleine Überleitung machen, eine praktische Applikation. Das Wort Gottes, Danian hat eben tolle Werbung gemacht für das Gebet. Und was hat es damit zu tun? Gebet und Wort Gottes, ganz viel. Und ich möchte es zusammenbringen. Gott ruft uns als Gemeinde in viele Bereiche, viele Dinge, die er ruft. Es gibt einzelne Berufungen für jeden von uns. Wir alle sind berufen, das Wort Gottes zu verkündigen, Licht und Salz zu sein in der Welt, wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Uni. Wir alle sind gerufen, Zeugnis zu geben, all diese Dinge. Und es gibt einen spezifischen Ruf, den Gott uns auch gegeben hat als Gemeinde, dass wir ihn anbeten, Tag und Nacht. Dass wir in Prenzlauer Berg in Ostberlin einen Altar des Gebetes aufrichten für Jesus, weil er würdig ist. Und warum? Warum will er das tun? Wir haben schon vieles darüber gehört und ich möchte einen einfach einen Side-Aspekt davon beleuchten, zusammen mit dem Wort Gottes. Und möchte damit anfangen, was Gott tun will, das kündigt er an. Wir lesen im Amos 3,7, das ist einer dieser kleinen Propheten, da steht, nein, Gott der Herr tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Also Gott tut Dinge in dieser Welt und es heißt hier, er tut nichts, ohne es vorher seinen Leuten zu sagen. Also alles, was Gott tut, große Dinge, die er tun will, Erweckungen, die er tut, aber auch, wir lesen das zum Beispiel von Jona, da wo zum Beispiel Gott ist nicht ein Gott, der Gericht schicken will, aber manchmal gibt es Situationen, wo Gott, sag ich mal, auch ankündigt und sagt, hey, da brauche ich jemanden, der dafür betet, dass kein Gericht kommen muss. Weil Gott will kein Gericht bringen. Aber manchmal bringen wir uns selber dahin, dass wir, ich sag mal so, es gibt ein Gesetz, jetzt mal draußen, ne, wenn ich jetzt irgendwo einbreche, dann weiß ich, dass ich es mit dem Gesetzgeber zu tun bekomme. Wenn ich irgendwo einbrechen gehe und ich lasse mich erwischen, dann werde ich entsprechend nach dem Gesetz bestraft. Und genauso, wir haben gehört, Gottes Wort vergeht nicht und Gott hat gesagt, als Beispiel, du sollst nicht stehlen. Und wenn ich konstant stehle oder wenn ich konstant Dinge tue, die eben nicht dementsprechend, was Gott sagt, dann richte ich mich sozusagen selber, dann bringe ich mich in eine Position, wo ich unter Gericht komme. Und Gott ist nicht einfach ein Gott, der irgendwie mit Gericht kommt und die Menschen irgendwie schlägt, das will er nicht. Aber es gibt Situationen, wo Menschen eben von Gott wegrennen und wo sie sich selber in eine gefährliche Position bringen. Und dann spricht Gott zu uns und sagt, hey, da passiert was, da ist ein Gericht, was passiert oder passieren wird. Warum sagt er uns das? Damit wir beten können. Wir sagen können, Gott, wir beten jetzt um Vergebung. Wir beten jetzt, dass du diesen Menschen vergibst. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, im Gebet Dinge abzuwenden. Und deswegen kündigt Gott alles an, was er tut, damit wir dafür einstehen können. Versteht ihr den Gedanken? Okay. Das heißt, das Wort Gottes, im Wort Gottes lesen wir Dinge. Aber Gott spricht auch zu seinen Menschen durch Träume, durch Prophetien. Er spricht zu uns, aber eben auch durch das Wort, damit wir wissen, was er tun will, was er tun wird. Und damit wir entsprechend eben nicht unwissend sind, sondern damit wir einen Plan haben, damit wir auch beten können. Ein wichtiger Punkt, ich habe vorhin gesagt, wenn ich die Bibel unter das Kopfkissen lege, hat es noch nicht unbedingt eine Wirkung, sondern ich muss die Bibel meditieren oder essen. Wie mache ich das? Interessanterweise zum Beispiel im Alten Testament spricht Gott darüber, welche Tiere rein sind, welche Tiere unrein sind. Und er sagt, die Wiederkäuer sind reine Tiere. Also die, die etwas nochmal wiederkauen. Und das ist ein Bild für uns. Wir sollen auch Wiederkäuer sein. Also wir sollen Menschen sein, die sein Wort immer und wieder drüber nachdenken. Wir sollen in dem Psalm 119, 97 sagt es, ich denke über dein Wort nach, Tag und Nacht. Ich sinne über dein Wort. Wie geht das? Das heißt, wenn ich die Bibel lese, dann lege ich sie nicht zur Seite, sondern ich sinne drüber nach. Ich meditiere sie. Wir haben letztens eine Session gehabt, wo wir über diejenigen, die bei diesem Tag- und Nachtgebet dabei sein wollen, wo wir einfach so verschiedene Punkte gesagt haben. Danian hat drüber gelehrt, wie man mit Gitarre oder mit Piano Lobpreis machen kann. Esther hat so ein paar praktische Aspekte drüber gesprochen und ich habe darüber gesprochen, wie man mit dem Wort Gottes beten kann. Und habe da auch so ein Beispiel gebracht, eben wie man das Wort Gottes immer wieder ausbeten kann. Und by the way, ich hatte euch versprochen, dass ich euch diese Liste auch mitbringe. Es reicht wohl nicht für jeden, ich habe ein paar Exemplare ausgedruckt und draußen an der Infotheke deponiert. Also wenn euch das interessiert, wie ich das Wort beten kann, dann könnt ihr euch das draußen an der Info-Ecke nachher abholen, nach dem Gottesdienst. Also das Wort Gottes, die Bibel meditieren, immer wieder drüber nachsinnen. Und was Gott uns ruft, er ruft uns ins Gebet und wir haben quasi eine Antwortgarantie. Im 1. Johannes 5, Vers 15 steht, wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also nochmal, wenn wir wissen, dass Gott uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also wir wissen, dass Gott uns hört. Wenn wir es wissen, das ist die Frage, wissen wir das? Und ich blende zurück auf diesen Anker. Wir haben gesehen, das Wort Gottes spricht zu uns. Und Gott sagt in seinem Wort, in seiner Bibel, dass er uns hört. Jetzt ist die Frage, glaube ich das? Kann ich das glauben? Und manchmal ist es so, dass man das irgendwie nicht glauben kann, weil ich Dinge erlebt habe, die es schwer machen zu glauben. Und genau da will Gott uns begegnen, will unser Herz berühren, dass ich es wirklich erleben kann, dass ich es glauben kann. Und wenn ich glaube, dass Gott mich hört, wie wir heute gehört haben, dass ich wertvoll bin für ihn, dass er ein Vater ist, der sich um mich kümmert, wenn ich das erleben kann, wenn ich das glauben kann, erleben kann, dass Gott nicht ein harter Gott ist, ein strenger Gott, sondern dass er für mich da ist als ein Vater, dann weiß ich, dass Gott mich hört. Und wenn ich weiß, dass Gott mich hört, dann weiß ich auch, dass ich eine Antwort bekomme von ihm. Oder die Stelle, wo Jesus sagt, im Johannes 15,7, er spricht davon, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also Jesus ist der Weinstock. Jesus ist dieses Land, sag ich mal, wo die Reben gepflanzt sind. Und ich habe mal von einem Winzer gehört, dass die Reben, die haben Wurzeln, die gehen ganz, ganz tief. Die gehen so tief in den Weinstock rein, bis da, wo eine Quelle ist. Und es gibt Reben, zum Beispiel in Baden-Württemberg, das ist so ein bisschen vulkanisches Gestein auch, die gehen bis 150 Meter tief in den Boden runter. Also das sind Reben, die haben Wurzeln, die gehen 150 Meter tief bis aufs Grundwasser und holen dort das Wasser raus. Das heißt, wenn wir in Jesus sind, wenn wir diese Rebe sind und wir sind in ihm, dann sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Ich dachte, wie geht das? Also krass, ich kann doch nicht einfach irgendwas bitten und es wird mir zuteil werden. Und dann hat Jesus gesagt, hey, pass mal auf, es heißt, wenn du in mir bleibst, also wenn du wie eine Rebe in diesem Weinstock bist, in mir bist, von was trinkt die Rebe? Die Rebe, die in diesem Weinstock ist, von was trinkt die? Die trinkt von diesem Wasser, von diesem Grundwasser. Das heißt, das, was sie erfüllt, das, was in ihr drin ist, ist der Saft von diesem, ist dieses Grundwasser. Und mit anderen Worten, wenn ich in Jesus drin bin, in ihm bleibe, dann bin ich nicht davon erfüllt, einen Ferrari zu haben, wobei nichts dagegen, aber dann ist das, was mich ausmacht, ist, dass Jesus, ich will, dass die Menschen erreicht, ich will, dass die Stadt errettet wird. Ich will sehen, dass Blinde wieder sehen. Ich will sehen, dass Taube hören. Ich will sehen, dass Lahme gehen. Ich will sogar sehen, dass Tote aufwachen. Dann ist das, was mich erfüllt, weil das ist Gottes Wille. Das ist das, was er sagt. Er sagt, ich bin gekommen, Jesus hat gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, damit wir Leben haben in Fülle. Das ist das, was er sagt. Und wenn ich in ihm bin, wenn ich mit ihm verbunden bin, dann ist es das, was mich fasziniert. Versteht ihr? Und wenn es das ist, was mich fasziniert, dann will ich sowieso das, was er will. Und dann kann ich beten, was ich will. Es ist ja das Gleiche. Und dann wird es auch werden. Versteht ihr den Gedanken? Also die Bedingung ist, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch. Also wenn ich erfüllt bin von seinem Wort. Und wie genial ist das denn? Jesus sagt, wenn du in mir bist und meine Worte in dir, dann kannst du bitten, um was du willst und es wird werden. Und manchmal dauert es, bis es wird, das gebe ich zu, aber es wird werden. Und da möchte ich wirklich uns einladen, wenn wir das noch nicht erleben, dass unsere Gebete in diesem Maße beantwortet werden, dann grabt euch hier rein, dann futtert euch hier durch, dann lest es. Sättigt euch damit mit dem, was Gott sagt, mit diesem Denken. Wir müssen, unser Denken muss so gepolt sein, wie das, was Gott sagt. Und Gott ist nicht ein komischer Gott. Gott ist ein Gott, der leben will. Gott ist nicht ein Gott, der uns Verbote bringt und sagt, du darfst dieses nicht und jenes nicht, sondern Gott ist ein Gott, der das Leben erfunden hat, der uns das Leben schenken will. Und wenn wir damit voll sind, das gibt nichts Größeres. Genau. Gebet mit Antwortgarantie. Und das ist das, wo Gott uns einlädt, im Gebetsraum, im Tag- und Nachtgebet, dass wir geprägt sind von seinen Absichten, dass wir das Wort kennen. Wir müssen das kennen, diese Richtschnur, diesen Anker, diese Hoffnung. Wir müssen das kennen. Und wenn ich das kenne, dann kann ich das bitten und dann wird es passieren. Deswegen Gebet basieren auf Gottes Wort. Bete Gottes Wort. Wir hatten letztes Wochenende ein Seminar mit Colin aus Israel. Dunja hatte das angesagt und auch schön organisiert. Und er hat da was gesagt, was genau in die Richtung, in die gleiche Kerbe reinhaut. Er hat gesagt, viele Leute strugglen damit, die kämpfen damit, dass sie keine Worte haben zum Beten. Und gerade wenn wir jetzt denken, wir wollen eine Stunde lang beten oder zwei Stunden lang beten, was soll ich denn beten? Und Colin hat gesagt, hey, bete das Wort. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, bete das Wort, weil das hat Kraft. Wir haben gelesen Epheser 6, Vers 17, das Wort ist das Schwert des Geistes. Oder wir lesen von Jesus selbst in Offenbarung 1, 16, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert. Also wenn du das Wort betest, dann betest du richtig. Nur wie bete ich das Wort? Wie bete ich das? Das steht auf der Liste. Das steht auf der Liste. Das heißt, du kannst, wenn du das Wort liest und etwas spricht dich an. Wenn du liest zum Beispiel, dass Jesus sagt, ich bin gekommen. Also Jesus sagt, der Feind kommt nur zu stehlen, zu rauben, zu morden, aber ich bin gekommen, damit sie, also die Menschen, Leben haben und volles Genüge. Dann kannst du sagen, Jesus, dein Wort sagt, dass du gekommen bist, dass wir Leben haben. Und in dieser Stadt sind Menschen, die sind geknechtschaft. Es gibt Menschen, denen wurden Dinge geraubt. Das sind Menschen aus der Familie gestorben, die haben alles verloren. Das bist nicht du. Und dann kann ich beten und sagen, Jesus, dein Wort sagt, du bist gekommen, damit sie Leben haben. Ich bete jetzt für die Menschen unserer Stadt, dass du kommst mit Leben. Und dann kann ich das Wort beten und es hat Kraft. Versteht ihr? Also das hat Kraft. Ein interessanter Gedanke, den möchte ich auch zitieren von Colin. Er hat gesagt, wenn Gott in seinem Wort gesagt hat, was er tun will, das haben wir ja gelesen, Amos 3, wenn Gott sowieso schon vorher sagt, was er tun will, ja, wieso soll ich denn noch beten? Also Gott ist ja souverän, er macht es ja dann eh. Also er kann ja eh machen, was er will. Wieso soll ich noch beten? Das ist ein Punkt, den wir bei uns im Multiplikatorenkurs ja auch drüber lernen. Gott tut nicht einfach, oder es passiert nicht einfach, was Gott will. Und nicht alles, was passiert, ist Gottes Wille. Es braucht unser Gebet, weil Gott mit uns gemeinsam Dinge machen will, weil wir Könige und Priester sind. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Es ist auch ein Training. Wir lesen davon, auch in der Bibel, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird, irgendwann. Und dass wir als diejenigen, die zu Jesus gehören, mit ihm zusammen regieren werden. Das heißt, ihr alle, ihr seid potenzielle Regierungsverantwortliche. Wusstest du das schon? Du trägst einen potenziellen Regierungstitel. Du wirst vielleicht über eine Stadt eingesetzt, vielleicht auch über 5, vielleicht über 10. Du wirst über Städte regieren. Ganz real. Es wird einen neuen Himmel geben. Die neue Himmel und neue Erde müssen verwaltet werden. Und wir werden dort regieren. Und wir sind jetzt gerade, wir gehen jetzt, alles bereitet sich vor in Richtung Wahlen im September. Und wir merken, okay, das sind Politiker, die aufgestellt werden zum Wählen. Das sind alles Politiker, die schon Erfahrung haben. Es würde niemanden Politiker wählen, der noch gar keine Erfahrung hat, der kein Politiker ist. Zumindest denkt man, dass man es nicht machen würde. Und so ist es auch mit uns. Gott wählt, dass wir Verantwortung tragen. Er wählt, dass wir mitregieren. Und da müssen wir vorbereitet sein. Und Colin hat gesagt, wenn wir lernen zu beten, wenn Gott etwas sagt in seinem Wort und wir beten das, ist das quasi ein Training für uns. Ich will ganz kurz einen Einblick geben in mein Leben. Ich habe mich recht jung entschieden, also als junger Mann habe ich mich entschieden, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte zu Gott gehören und habe gesagt, ich möchte mit meinem Leben Gott dienen. Ich möchte nicht nur am Sonntag irgendwie zur Kirche gehen, sondern ich möchte mein ganzes Leben für Gott geben. Und dann sind so einige Dinge passiert, die nicht immer einfach waren. Wir haben von Miriam einige Predigten gehört, auch über, wie es ist, dass Gott uns manchmal durch Wüsten führt und Dinge offenbart und so. Und das heißt nicht, dass ich da durch bin, aber ich habe solche Dinge auch erlebt. Ein Teil war zum Beispiel, dass ich Diskushernie hatte, also einen Bandscheibenvorfall, als ich 20 war und das war sehr schmerzhaft. Da konnte ich nur noch mit Schmerzmitteln irgendwie überleben. Auf jeden Fall, das war alles sehr schwer. Das war alles sehr schwierig und da bin ich echt an meine Grenzen gekommen. Das war so eine meiner Wüstenerfahrungen. Und da bin ich irgendwie alles durchgegangen. Gott hat mich dann berührt und es weggenommen, geheilt. Also krasse Dinge habe ich erlebt. Es war wunderbar. Hinterher, aber als ich drin war, war es schwer. Und dann habe ich so gedacht, ja, ist gut, ich nehme das ist alles Vorbereitung, damit ich Gott dienen kann, damit ich lerne. Und dann war ich mal auf einer Konferenz und dann wurde gepredigt, ja, Jesus kommt bald zurück, sehr, sehr, sehr bald. Und ich habe gedacht, oh Scheiße, Entschuldigung, diesen Ausdruck. Ich habe gedacht, Moment mal, jetzt habe ich diese ganzen Ausbildungen, Sachen durch und jetzt bin ich kurz davor, dass ich irgendwo dann Gott dienen kann und jetzt heißt es, Jesus kommt zurück. So quasi alles für nichts, Pech gehabt. Du hast jetzt die ganzen, ungefähr so wie wenn du, sag ich mal, ein bisschen hoch dahergegriffen, aber wenn du trainierst für die Olympiade, wenn du Sportler bist und dann bist du sozusagen kurz davor, die nächsten 2 Monate, dann musst du noch trainieren und dann ist die Olympiade und dann heißt es, ach nee, Olympiade wurde abgesagt. Dann sagst du, für was habe ich jetzt trainiert? Und so diesen Gedanken hatte ich dann gesagt, für was bin ich jetzt da durchgegangen? Und ich war echt sauer und habe gesagt, Jesus, ich bin ja da gerne durchgegangen. Ich werde ja dienen, ich will das alles. Aber jetzt war das für nichts. Ich meine, kommst du jetzt morgen zurück und dann ist alles für nichts gewesen? Und dann hat Jesus gesagt, nee, das, was du hier lernst, das geht 1:1 weiter, wenn ich zurückkomme. Das, was er jetzt lernt, das, was manchmal schwer ist im Leben, wenn Jesus zurückkommt, wenn wir mit ihm sind oder wenn wir einfach nicht mehr hier sind, sondern bei ihm, das geht 1:1 weiter. Wir haben so das Denken, okay, das ist unser Leben hier und irgendwann ist es zu Ende. Und Jesus sagt, nein, dann fängt es erst richtig an. Dann fängt es erst richtig an. Und das, was du heute hier lernst, sage ich dir, das hat in Zukunft eine Auswirkung. Das ist nicht einfach so, wir gehen jetzt hier durch die Welt und sind dann mal bei Gott, sondern wir haben richtige Aufgaben, die vor uns stehen, die total spannend und genial sind. Und deswegen lohnt es sich, da durchzugehen. Das ist die Praxis, das ist das Training. Und das ist das, was Gott macht mit uns, also unser Training. Und ich habe gedacht, ich möchte mit uns zum Schluss eine praktische Übung machen. Ich habe einleitend gesagt, ich hatte letzte Woche dieses Training, von meinem Job aus, wo ich diese 500 Seiten hatte. Wenn ich die jetzt nur durchgegangen bin und den Leuten die Seiten vorgelesen habe, das ist zwar viel Theorie, aber die können damit nichts anfangen. Wir haben Übungen gemacht. Wir haben praktische Übungen gemacht, damit sie das anwenden konnten. Und genauso, wenn jetzt die Predigt hört, das bringt in dem Sinn noch nichts, wenn wir das nicht praktisch machen. Und deswegen möchte ich so die letzten 3 Minuten, möchte ich mal sagen, schlagt mal eine Bibelstelle auf. Ich gebe euch mal 2, zum Beispiel Psalm 23 oder Johannes 3, Vers 16. Das sind beides ganz bekannte Bibelstellen. Und ich würde bitten, dass ihr mal Musik einspielt, einfach leise im Hintergrund. Und lasst uns das so machen, dass ihr uns einfach, sagen wir, 3-4 Minuten nehmen, dass ihr für euch diese Bibelstelle durchgebt. Und dass ihr zum Beispiel nur einen Vers lest, zum Beispiel Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Und es ist vielleicht komisch, aber wir machen das jetzt einfach, um das praktisch zu machen. Und dann liest du das mal vor für dich, nur diesen ersten Vers. Und liest, der Herr ist mein Hirte. Und dann sagst du, der Heilige Geist, sprich zu mir. Was heißt es? Der Herr ist mein Hirte. Und dann betone es mal verschieden. Sag, Jesus, du bist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Du betonst es verschieden. Und dann sagst du, Jesus, ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Und du machst es jetzt mal für dich persönlich. Lass uns das machen, wirklich so 2-3 Minuten. Wo wir das richtig kauen. Schaut jetzt nicht auf mich, auch nicht auf den Nachbarn. Ihr könnt es gerne leise machen. Meditiert mal so einen Vers. Herr, ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Jesus, du bist mein Hirte. Jesus, das heißt, du bist der, der sich um mein Herz kümmert. Du kennst mein Herz. Du weißt, was ich brauche. Herr, du führst mich zum frischen Wasser, da, was trocken ist in meinem Leben, da, wo ich müde geworden bin, du führst mich zum frischen Wasser. Du salbst mein Haupt mit Öl, du erquickst mich, Herr, du machst mich wieder neu lebendig. Du bist mein Hirte. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du zu uns sprichst jetzt einfach, dass du das Wort Gottes lebendig machst, dass es nicht einfach Buchstaben sind, dass es nicht ein Buch ist, was ich einfach so lese und zur Seite lege, sondern dass es lebendig wird. Hey, das ist etwas, das kann kein Mensch machen, aber du selbst hast gesagt, du bist das Wort. Und ich lege jetzt so diesen Segen auf uns. Ich bete das so, wie etwas, wie ein Same hineingefallen ist. Also wie so, wie geimpft wurden, Herr, heute. Dass du etwas in uns reinlegst durch deinen Heiligen Geist, dass uns nicht mehr loslässt, Herr. Ich bete, dass jeder von uns dieses Siegel, dieses Unterpfand empfangen hat, dass jeder von uns das einfach mitnimmt und dass wir merken, ab jetzt, wenn wir das Wort, wenn wir die Bibel lesen, dass etwas anderes ist, Herr. Dass es plötzlich uns wieder anspricht, was uns nicht mehr angesprochen hat. Herr, ich bete für die, denen es schwerfällt, die Bibel zu lesen. Ich bete, dass Offenbarung kommt, Herr. Dass wie im Psalm 97 steht, dass wir sagen können, ich habe einen großen Schatz gefunden. Ich habe einen großen Schatz gefunden, weil es geht darum, dass dein Wort uns Richtschnur ist, dass dein Wort uns den Weg zeigt und wir brauchen das in dieser Zeit, Herr. Wir brauchen das in dieser Zeit. Mach dein Wort lebendig, Herr. Setze du es frei. In Jesu Namen. Amen.
Danke, Marc. Vielleicht können wir Marc einfach mal einen Applaus geben, dass er sein Herz und Gottes Herz gebracht hat. Vielen Dank. Und ich möchte den Gottesdienst jetzt so abschließen. Wir möchten hier einfach in diesem Raum einfach so jedem die Möglichkeit geben, noch vor Gott zu bleiben für sich. Wenn ihr gern miteinander Zeit verbringen möchtet, wozu ich euch ermutige, könnt ihr gern rausgehen, an der Info-Ecke euch Informationen holen, euch einen Kaffee oder einen Tee holen oder was auch immer. Ein paar Kekse gibt's auch immer. Und ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr Interesse habt, neue Leute kennenzulernen, wenn ihr selbst neu, frisch dabei seid, kommt gerne heute zu dem Essen, was jetzt schon ein Team vorbereitet, das war wirklich herrlich beim letzten Mal. Also ich kann euch nur dazu ermutigen, es ist gutes Essen, es ist schöne Gemeinschaft und die machen das ganz toll da. Also fühlt euch herzlich eingeladen, dabei zu sein. Dann bei Leonie geht es dann um 12:45 los. Und ich möchte euch jetzt einfach auch noch zum Gebet einladen. Die Beter können gerne schon nach vorne kommen. Und wir möchten euch einfach da auch segnen, auch mit Gottes Wort einfach über euch aussprechen. Wenn ihr ein Anliegen habt, kommt gerne nach vorne zum Gebet und ich bete jetzt noch für den Sonntag. Herr, ich danke dir, dass du gut bist alle Zeit und dass dein Wort mit uns geht, Herr, dass wir niemals verloren sind, sondern dass deine Worte halt immer da sind für uns, immer verfügbar sind. Und ich bete, dass es immer lebendiger wird in unseren Herzen, in unserem Leben. Und es ist das, Herr, bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für den Sonntag, Herr. Danke, dass du heute auch wunderbare Gemeinschaft miteinander schenkst, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen, Jesus. Amen.